Guten Morgen, ihr Lieben.
Guten Morgen.
Gleich zu Beginn der Offenbarung heißt es: Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Liebe Gemeinde, wenn ihr glücklich sein wollt, dann spitzt eure Ohren und hört aufmerksam und mit ganzem Herzen zu und bewahrt euch das, was Gott zu euch spricht. Gottes Wort und im Speziellen auch die Offenbarung hat die Kraft dazu. Und die Offenbarung ist ein Ausblick auf das, was noch geschehen soll, und sie gibt uns Hoffnung und Zuversicht, indem uns der erhabene Christus vor Augen gemalt wird. Und anhand einiger Stellen aus der Offenbarung wollen wir uns heute anschauen, wie der Blick auf den erhabenen Christus zu ewiger Anbetung führt. Wie der Blick auf den erhabenen Christus zu ewiger Anbetung führt. Und damit ist die heutige Predigt gewissermaßen eine Grundlage für die vergangenen 4 Predigten. Weil der Punkt ist nämlich, wenn wir Christus in all seiner Erhabenheit vor Augen haben, dann wird das gewaltige Auswirkungen auf unsere Anbetung und unsere Hingabe in allen Lebensbereichen haben. Egal, ob wir essen oder trinken oder sonst etwas tun. Um euch das nahezubringen, möchte ich 3 Punkte mit uns betrachten. Und die findet ihr auch in eurem Handout. Erstens, die absolute und universelle Unwürdigkeit aller. Zweitens, die allumfassende Erhabenheit Christi. Und drittens, ewige Anbetung Gottes. Bevor wir einsteigen, möchte ich mit uns beten. Ihr lieber Vater im Himmel, wir sind so auf deine Gnade angewiesen, sowohl beim Predigen als auch beim Hören auf dein Wort. Öffne du unsere Ohren, unsere Herzen, damit wir verstehen und ja, dass wir dich mit ganzem Herzen begreifen. Herr, wirk du durch deinen Geist in uns allen und lass Jesus immer wertvoller in unserem Leben erscheinen, dass wir immer mehr zu wahren und ganzheitlichen und ewigen Anbetern werden. Amen. Ja, kurz zum Kontext unseres heutigen Abschnitts, den wir gerade schon gehört haben. In den Visionen, die der Apostel Johannes in der Offenbarung bekommen hat, offenbart Jesus ihm, was noch alles geschehen wird. Und in Kapitel 4 bekommen wir dann Einblick in den Thronsaal Gottes. Dort wird beschrieben, wie 4 lebendige Wesen Tag und Nacht unaufhörlich rufen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott, der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, fielen die 24 Ältesten vor Gott nieder und beteten ihn an. Was für eine eindrucksvolle und atemberaubende Situation das gewesen sein muss. Sie fallen auf ihr Angesicht und verehren Gott, weil er diese Ehre verdient hat. Und im nächsten Augenblick, und das ist dann zu Beginn von Kapitel 5, hat Gott nun ein Buch in der Hand. Und schaut mit mir in die ersten 4 Verse, die findet ihr auch auf eurem Handout. Vers 1. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch, innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel noch auf der Erde, vermochte das Buch zu öffnen noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Gott hat ein komplett vollgeschriebenes Buch in seiner Hand und das mit 7 Siegeln verschlossen. Und nun wird jemand gesucht, der fähig und würdig ist, es zu öffnen. Und wie wir gelesen haben, ein Engel ruft aus mit lauter Stimme: Wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Aber es wird niemand gefunden, der würdig ist, es zu öffnen oder auch nur einen einzigen Blick hineinzuwerfen. Niemand. Wirklich niemand. Aber warum? Was macht dieses Buch so würdigkeitsfordernd? Was muss wohl in diesem Buch stehen, dass weder im Himmel noch auf der Erde irgendjemanden gibt, der würdig ist. Dazu kommen wir gleich. Aber zunächst einmal können wir beobachten, wie Johannes in Vers 4 zutiefst traurig ist und sogar anfangen muss zu weinen, weil eben niemand gefunden wird. Johannes ist sich wohl seiner eigenen Unwürdigkeit bewusst, denn als er in Kapitel 1 Jesus sieht, fällt er wie tot und voller Angst zu seinen Füßen nieder. Aber abgesehen von Johannes, was ist denn mit den 4 lebendigen Wesen und mit den 24 Ältesten, die wir gerade in Kapitel 4 gesehen haben, wie sie auf ihr Angesicht fallen und Gott unaufhörlich anbeten? Nein, selbst sie genügen nicht, obwohl sie doch ständig in Gottes Gegenwart sind, reingemacht und ohne Schuld. Es ist eine verzweifelte und auch deprimierende Suche, denn wenn nicht mal diese für würdig erachtet werden, wer denn dann? Und ja, damit sehen wir, es herrscht absolute und universelle Unwürdigkeit und das führt zunächst einmal zur Traurigkeit. Und da möchte ich dich fragen, wie geht es dir damit? Bist du dir bewusst, dass auch du einer dieser Unwürdigen bist? Dieser Text spricht auch von dir und von mir. Als Johannes die Erhabenheit von Jesus sieht, erkennt er in diesem Licht seine eigene Ungerechtigkeit und fällt wie tot nieder. Und auch, wie Robin vorher schon gesagt hat, Jesaja, als er die Herrlichkeit Gottes sieht, erkennt er seine Unreinheit und seine Sünde und ruft aus, wehe mir, ich vergehe. Schau du in den Spiegel von Gottes Wort und du wirst deine Unwürdigkeit im Vergleich zu seiner herrlichen und im Vergleich zu seiner strahlenden Herrlichkeit und Majestät sehen. Und lass dich das zunächst einmal mit Traurigkeit erfüllen. Und das ist nicht schlimm, sondern sogar gut, wenn dich diese Erkenntnis zum Weinen bringt, wie sie auch Johannes zum Weinen gebracht hat. Wenn uns diese Traurigkeit fehlt, dann liegt es vielleicht daran, dass wir Gottes Herrlichkeit und seine Erhabenheit noch nicht so tief begriffen haben. Aber kommen wir zurück zu dem Buch mit den 7 Siegeln. Was steht da drin und warum existiert es überhaupt? Bei dem Buch und allem, was daraus folgt, handelt es sich höchstwahrscheinlich um die Wiederherstellung der Herrschaft und der Ehre Gottes und es beinhaltet auch das Gericht Gottes und die Ausgießung seines Zornes über alle Ungerechtigkeit und alles Böse. Und wie das geschehen soll, können wir dann im Rest der Offenbarung ab Kapitel 6 bis Kapitel 18 lesen. Dieses Buch existiert, weil absolute Unwürdigkeit herrscht und weil diese absolute Unwürdigkeit es nur das Buch notwendig macht. Dieses Buch und damit auch Gottes Zorn und sein Gericht existieren, weil die gesamte Menschheit, und da gehören auch du und ich dazu, seine Herrschaft über diese Welt und unser Leben abgelehnt haben und immer noch tun, teilweise. Wir Menschen leben in Sünde und geben Gott nicht die Ehre, die er verdient hat. Und Paulus bringt den Kern dieser Sache in Römer 1 wunderbar auf den Punkt. Er schreibt dort ab Vers 18, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Das ist der Grund, warum dieses Buch existiert, weil so viel Ungerechtigkeit herrscht und wir Gott nicht die verdiente Ehre gegeben haben. Und ich denke, wir können gut verstehen, warum Gott es nicht so stehen lassen kann. Ja, er wäre sogar ungerecht, wenn er es tun würde. Denn schaut mal, wenn dir jemand Unrecht tut, dann sehnt sich doch eigentlich alles in dir danach, dass wieder Gerechtigkeit herrscht und dass der andere auch dafür gerade stehen muss. Oder wenn du jemand anderem etwas Gutes tust, aber dafür keinen Dank oder keine Anerkennung bekommst, dann bist du darüber auch nicht glücklich. Ich denke, wir können sehr gut nachvollziehen, und du kennst am besten dein eigenes Herz und die Situation in deinem Alltag. Aber kennst du das? Du machst zum Beispiel gute Arbeit oder hilfst einem Kollegen oder einer Kollegin, aber am Ende steht deine Kollegin oder dein Kollege gut da und wird gelobt? Wenn es uns trifft, sind wir eigentlich die Ersten, die nach Gerechtigkeit und nach dem angemessenen Dank schreien. Und deshalb sollte sich Gott seiner Ehre berauben lassen, er, der wirklich würdig ist, alle Ehre zu empfangen. Und sollte das Böse bestehen bleiben? Und die Antwort ist klar. Aber bisher hat sich eben niemand gefunden, der würdig war, dieses Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen. Und wie will denn Gott jetzt seine Herrschaft und seine Ehre wiederherstellen, wenn niemand dieses Buch öffnen kann? Und genauso, wer hört denn das laute Seufzen der Märtyrer aus Kapitel 6, die rufen: Wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Johannes ist verzweifelt und weint sehr. Es findet sich einfach niemand und die Ungerechtigkeit scheint irgendwie bestehen zu bleiben. Und damit kommen wir jetzt zu unserem zweiten Punkt, weil plötzlich erscheint Licht in dieser verzweifelten Situation. Es gibt Hoffnung und die Traurigkeit hat ein Ende, weil einer von den Ältesten spricht zu Johannes in Vers 5, weine nicht. Weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Einer ist würdig und wir wissen, das ist Jesus Christus. Er bekommt hier zwei Titel aus dem Alten Testament und aus diesen Titeln wird klar, dass er der Erlöser, der Hoffnungsbringer, der Messias ist. Der Löwe aus dem Stamm Juda kommt aus 1. Mose 49 und dort wird Juda, das ist ein Stamm Israels, als ein junger Löwe beschrieben. Und die Herrschaft wird nicht von ihm weichen, so dass die Völker ihm gehorsam sein werden und seine Brüder werden ihn loben. Wir sehen also hier Herrschaft und Ehre. Das ist der, nach dem wir die ganze Zeit hier gesucht haben. Und er wird auch als die Wurzel, als der Nachkomme Davids beschrieben. Davon lesen wir in Jesaja 11. Der Nachkomme Davids ist dort der eine, der sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn hat. Er wird dem Armen und Schwachen Gerechtigkeit bringen und der Gesetzlosigkeit ein Ende machen. Und er wird in Herrlichkeit wohnen. Da sehen wir auch wieder, er wird seine Herrschaft und seine Ehre wiederherstellen. Endlich Hoffnung, ein Licht am Ende des Tunnels. Das ganze Alte Testament hat schon auf Jesus hingewiesen und ihn sehnsuchtsvoll erwartet. Jesus Christus ist der eine, der würdig ist. Und wir bekommen hier in der Offenbarung in ganz bildlicher Sprache, aber auch in der ganzen Bibel, Christi allumfassende Erhabenheit vor Augen gemalt. In Offenbarung 1 heißt es, und stellt euch das mal vor, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen waren wie eine Feuerflamme und seine Füße wie schimmerndes Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Und so wie auch John Piper berühmterweise gepredigt hat, wünsche ich mir, dass wir die Erhabenheit Christi erkennen. Lass uns die Erhabenheit seiner Göttlichkeit erkennen. Jesus Christus ist Gott dem Vater gleich in allen seinen Eigenschaften. Er ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abglanz seines Wesens. Lasst uns die Erhabenheit seiner Ewigkeit erkennen. Jesus Christus hat keinen Anfang. Er war einfach schon immer da. Selbst das ganze Universum und alles, was ihr seht, würde sofort in sich zusammenfallen, wenn Jesus es nicht erhalten würde. All die Moleküle und Atome und subatomare Realitäten, von denen noch kein Mensch jemals geträumt hat, Jesus erhält es alles durch die Erhabenheit seines Wortes. Amen. Lasst uns die Erhabenheit seines Wissens und seiner Weisheit erkennen. Für Jesus Christus gibt es keine Überraschung oder Komplikation. Er weiß alles. Im Vergleich zu ihm sind alle Bibliotheken dieser Welt und alles, was an jeglichen Universitäten gelehrt wird, wie eine Lektüre für Erstklässler. Es gibt niemanden, der ihm Ratschlag geben könnte. Lasst uns die Erhabenheit seiner Autorität erkennen. Alle Autorität gehört ihm, im Himmel und auf Erden. Ohne seine Erlaubnis fällt kein Vogel vom Himmel und wird keins unserer Haare schwarz oder weiß. Er setzt Regierende ein und er setzt sie auch wieder ab. Alles geschieht nach seinem Willen und niemand kann zu ihm sagen, was hast du getan? Lass uns die Erhabenheit seiner Kraft erkennen. Er geht auf dem Wasser, er heilt Lahme, öffnet Blinden die Augen, macht Taube hörend und erweckt Tote mit nur drei Worten zum Leben. Lazarus, komm heraus. Lass uns die Erhabenheit seiner Reinheit und seines Gehorsams erkennen. Jesus Christus hat niemals gesündigt. Er hat keine Millisekunde, auch nur eine schlechte Einstellung oder einen lüsternen Gedanken gehabt. Er hat jedes Gebot seines Vaters perfekt gehalten und am Ende das Kreuz mit absoluter Bereitschaft ertragen. Lasst uns die Erhabenheit seiner Geduld erkennen. Er trägt uns Menschen und diese böse Welt für Jahrhunderte, damit noch möglichst viele Buße tun und gerettet werden. Oder warum meint ihr, geht die Sonne noch über dieser bösen Stadt München auf, über dieser gottlosen Stadt? Lasst uns aber auch die Erhabenheit seiner Gerechtigkeit erkennen. Eines Tages werden alle Rechnungen beglichen werden, entweder am Kreuz oder in der Hölle. Keine Ungerechtigkeit wird bestehen bleiben. Jesus Christus ist über alle Dinge erhaben. Und wie Abraham Kuiper gesagt hat, es gibt keinen Millimeter im ganzen Universum, über den der auferstandene Christus nicht ausruft, es gehört mir und ich regiere. Dieser Blick auf den erhabenen Christus ist so absolut notwendig, weil es alles andere in das richtige Licht rückt. Die Planeten in unserem Sonnensystem fallen nur nicht vom Himmel, weil sie um die Sonne kreisen. Christus ist unsere Sonne, unser Leben macht nur Sinn, wenn wir uns um ihn drehen. Wenn ich in meinem Alltag Jesus nicht so vor Augen habe, dann bin ich so oft getrieben von meiner Arbeit, dann bin ich vollgepackt mit Sorgen, dann bin ich ungeduldig, bin unzufrieden und dann rede ich und denke ich auch schlecht über andere und erkenne so oft nicht mal, dass es vollkommen fehl am Platz ist. Und wenn ich ihn nicht so klar vor Augen habe, dann versuche ich, meine Erfüllung auf den anderen Dingen zu finden, im Serieschauen, im mich über gute Arbeit zu definieren oder zu denken, ein Feierabendbier ist das Beste, was es nach einem anstrengenden Arbeitstag gibt. Christus zu sehen macht den Unterschied in meinem Leben und ich bin mir sicher, auch in deinem. Und ebenso in allem, was wir als Gemeinde tun. Es gibt kein zu Christus zentriert. Und deshalb ist die Grundlage und der Antrieb all unserer Anbetung und von all dem, was wir tun, dass wir ihn in seiner Erhabenheit sehen. Und Jesus ist der Einzige, der würdig ist, das Buch zu öffnen und Herrschaft und Ehre zu empfangen. Unserem Text wird uns nun in den nächsten Versen der ultimative Grund genannt für Jesu Erhabenheit und für seine Würdigkeit. Schaut mal mit mir in die Verse 6 bis 10. Ich lese uns ein paar Ausschnitte daraus. Und ich sah und siehe in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Und es kam und nahm das Buch aus der Rechten dessen, der auf dem Thron sitzt. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder, und die Heiligen sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott. Und wir werden herrschen auf Erden. Jesus ist würdig und bekommt alle Anbetung, weil er uns gerettet hat. Das ist der Punkt, der hier in dem Abschnitt gemacht wird. Er hat uns geliebt und durch sein Blut von unseren Sünden reingewaschen, heißt es in Offenbarung 1. Das gilt für dich, wenn du an ihn glaubst. Aber schau in Vers 6. Er, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist gleichzeitig auch das Lamm, das geschlachtet worden ist. Stellvertretend für uns ist Jesus am Kreuz gestorben, sodass wir mit Gott versöhnt leben können in aller Ewigkeit. Oder schaut in Vers 9. Jesus hat uns, die wir glauben, aus allen Stämmen und Völkern dieser Welt herausgerufen und für Gott erkauft. Schaut euch mal um. Wir sind auch hier aus vielen verschiedenen Ländern zusammengestellt und von Gott in eine Gemeinde gepackt. Das hat Jesus am Kreuz vollbracht. Und seht das auch als eine Begründung, warum Rassismus und Ausländer- oder Flüchtlingsfeindlichkeit ein absolutes No-Go ist. Wenn Gott im Evangelium Menschen aus verschiedenen Ländern zusammenführt, wer sind wir, dass wir uns dagegen stellen? Und schaut mal in Vers 10. Jesus hat uns nicht nur gerettet, sondern auch zu Königen und Priestern für Gott gemacht. Kind Gottes, du bist etwas ganz Besonderes in Gottes Augen. In Ewigkeit wirst du mitregieren. Und du bist auch jetzt schon ein Priester in dieser Welt. Du ringst im Gebet und in Wort und Tat um diejenigen Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und trittst quasi für sie ein und willst sie zum Kreuz führen, damit auch sie Rettung erfahren. Und schau mal in Vers 8 auf die Schale voll Räucherwerk. Da sind deine Gebete drin. Und in Kapitel 8 lesen wir dann, wie diese als Opfer vor Gott dargebracht werden. Deine Gebete sind wertvoll und wichtig und Gott bewahrt sie auf. Lasst uns die Erhabenheit Christi erkennen, die Erhabenheit seiner Gnade und Liebe. Wir waren geistlich tot. Vom Teufel gefangen haben wir früher Gott gehasst. Aber in seiner Gnade hat Jesus uns gerettet, unsere Gottlosigkeit von uns genommen und uns seine wunderbare Gerechtigkeit geschenkt. Und als wir noch Sünder waren, hat Jesus uns bereits geliebt und ist für uns gestorben, damit wir uns in Ewigkeit an ihm erfreuen können. Liebe Geschwister, sagt ihr Amen dazu?
Amen.
Amen. Und das führt dann zu unserem dritten Punkt. Auf diese allumfassende Erhabenheit und Würdigkeit Christi gibt es genau zwei mögliche Reaktionen. Erstens Anbetung oder zweitens Ablehnung. Entweder du wendest dich Gott zu, übergibst ihm dein Leben und betest ihn an, oder du wirst weiterhin nichts mit ihm zu tun haben, bleibst der Kapitän deines Lebens und lehnst Jesus ab. Und die Bibel macht uns klar, eines Tages werden alle Menschen die Erhabenheit Christi erkennen. Aber die Reaktion ist unterschiedlich. Und die meisten von uns haben Jesus erkannt und ihm unser Leben übergeben. Das heißt, wir haben unsere Schuld erkannt, wir haben Buße getan und wir glauben jetzt an Jesus. Und deshalb können wir wissen, dass alles, was wir gerade gehört haben, auf uns zutrifft. Wir sind gerettet und werden Gott in Ewigkeit anbeten und bei ihm sein. Und das hat der Prophet Jesaja bereits vor 2700 Jahren vorausgesehen und er hat sehnsuchtsvoll auf diesen Tag geblickt. Er schreibt in Jesaja 12: Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr, denn du warst gegen mich erzürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist mein Heil, ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen. Denn ja, der Herr ist meine Kraft und mein Lied, und er wurde mir zur Rettung. Was ein wunderbarer Lobpreis, und der könnte genauso in unserem Kapitel in Offenbarung stehen. Aber wenn das noch nicht auf dich zutrifft und du trotzdem in diesen Lobpreis mit uns einstimmen wirst, dann tu auch du Buße. Lass Jesus die Herrschaft in deinem Leben übernehmen und gib ihm deine Schuld. Er will sie dir nehmen. Denn es gibt nur eine einzige Alternative und diese Alternative ist Ablehnung. Aber sei dir bewusst, die Ablehnung wird beidseitig sein. Wenn du Jesus ablehnen willst, dann wird er auch dich ablehnen am Ende. Und es gibt zwei Arten von Menschen. Die einen sagen zu Gott, dein Wille geschehe und ordnen sich ihm unter. Aber zu den anderen wird Gott am Ende sagen, dein Wille geschehe, du wirst mich ablehnen. Aber dann musst du jetzt auch die entsprechenden Konsequenzen tragen. Überleg dir also gut, ob du zu dieser zweiten Kategorie gehören wirst. Und lass dir folgende Verse aus Offenbarung 6 eine Warnung sein. Wir lesen hier von der Reaktion derer, die Gott ablehnen. Und was sie erfahren ist die Erhabenheit des Zornes Christi. Es heißt dort, sie verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Bergen und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen und wer kann bestehen? Ja, lieber Mensch, wer kann bestehen? Nur der, der sich wäscht im Blut des Lammes und Jesus die Herrschaft in seinem Leben überlässt und ihm Lob und Ehre bringt. Denn es gibt nur eine Alternative zu diesem ewigen Lobpreis, der so wunderbar sein wird, aber die Alternative dazu ist, heulen und Zähne knirschen in aller Ewigkeit. Tu deshalb also lieber Buße und stimme mit in die ewige Anbetung Gottes ein. So wie wir es dann auch im Rest der Offenbarung lesen und vor allem auch im Rest von unserem Predigttext. Schaut mal in die Verse 12 bis 14. Und sie, das sind die Engel und die Wesen und die Ältesten, sprach mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Und jedes Geschöpf hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden Jesus in aller Ewigkeit anbeten. Erstens, weil er würdig ist und uns gerettet hat, trotz unserer Ungerechtigkeit. Das immer tiefer zu begreifen, ist eine gute Sache. Weil desto bewusster uns unsere eigene Unwürdigkeit ist, desto größer wird auch das Kreuz in unserem Leben werden und dementsprechend unsere Dankbarkeit über unsere Rettung. Und man beobachtet immer wieder Menschen und im Speziellen auch Christen, die, wenn sie kein so ein schlimmes Bild ihrer eigenen Sünde haben, auch sehr wenig Freude ausstrahlen. Und das ist ein biblisches Prinzip, weil in Lukas 7 erzählt Jesus oder lesen wir von einer Begegnung, die Jesus mit einer Sünderin hat. Sie fällt Jesus zu Füßen, weint ihm die Füße voll und trocknet sie mit ihren Haaren ab. Und sie küsst sogar seine Füße. Ein paar andere, die dabei sind, wollen sich schon oder regen sich schon drüber auf, aber Jesus antwortet ihnen: Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Diese Frau war sich bewusst, dass sie eine große Sünderin war und hat deshalb Jesus so sehr geliebt, weil er ihr so viel vergeben hat. Sei dir deiner Sünde und deiner Vergebung in Jesus bewusst, das wird dein Leben verändern. Wir werden aber Jesus auch anbeten, weil er das Böse besiegt hat. Das sehen wir an verschiedenen Punkten in der Offenbarung. Aber die Offenbarung macht uns eben diese Hoffnung und schenkt uns Zuversicht und Freude, dass eines Tages alles besser sein wird. Alles Leiden und Seufzen wird ein Ende haben. Und Gott wird all unsere Tränen abwischen. Unser Blick auf Jesus wird dann auch nicht mehr getrübt sein. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, das heißt, wir werden ihm ähnlicher werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. So heißt es in 1. Johannes 3. Christi Erhabenheit zu sehen, macht uns ihm ähnlicher. Das heißt, wenn wir auf ihn sehen und von ihm begeistert sind, dann wird das einen gewaltigen Einfluss auf alle unsere Lebensbereiche haben. Wenn unser Herz von Jesus erfüllt ist, werden wir keine Erfüllung in anderen Dingen suchen. Wenn wir auf ihm schauen, dann werden unsere alltäglichen Sorgen und Probleme in ein ganz anderes Licht gerückt. Und erinnert euch nochmal dran, die Planeten kreisen um die Sonne und fallen deshalb nicht vom Himmel. Lasst uns um Jesus kreisen und ihn bestaunen. Und zuletzt, und damit komme ich zum Ende, wir werden ewig anbeten, weil wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das sehen wir am Ende der Offenbarung, weil dort lädt Gott uns zum Hochzeitsmahl ein. Wir, die Gemeinde, werden Jesu Braut sein. Gott wird mit uns wohnen und er wird bei uns sein in aller Ewigkeit. Mach dir das immer wieder bewusst. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Bewahr dir das, was du gehört hast. Glückselig wirst du sein. Amen.